Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder herzlich zur Vorlesung Reisenführung begrüßen. Ich warte jetzt in einigen Minuten, weil ich sehe, dass oben auf der Galerie die Tür, das Tor noch geschlossen ist und ich nehme an, dass einige Kolleginnen und Kollegen dann noch davor warten und dann hereinkommen werden. Aber wir können die Zeit nützen, Sie erinnern sich am Ende der letzten Vorlesung, die ich ein paar Minuten früher schließen musste, wollte eine Kollegin noch eine Frage stellen. Ich habe sie auch heute vertröstet. Jetzt meine Frage, ist die Kollegin da und weiß sie noch, was sie fragen wollte? Bitte. Bitte? Sie schaut gut. Ja. Gut, schauen Sie nach. Ja.
Also, wenn Sie nur die Grenze zwischen Richtigkeit und Unsinn darstellen,
ja.
Ist doppelt
auf der einen Seite, die Frage der Kollegin war, weil ich das letzte Mal auch am Hand von oder ein Beispiel von Performance und Aktionskunst über die Frage des Verhältnisses von Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit auf der einen Seite und wie diese auf uns wirkt und auf der anderen Seite die Darstellung dieser Wirklichkeit in einer ästhetischen Aktion oder eben einem Kunstwerk, weil wir darüber gesprochen haben und dass es eine Strategie der modernen Kunst war, diese Ebenen in provozierender Weise ineinander fließen zu lassen oder diese Grenze eben aufzuheben oder zu überschreiten, fragt die Kollegin, wie es mit abstrakter Kunst aussieht, die ja Wirklichkeit in einem unmittelbaren Sinne nicht mehr darstellt oder nicht mehr nachahmt und auf diese Art und Weise vor mehr als 100 Jahren bei einigen Menschen einige Irritation hervorgerufen hat. Ich denke, das stimmt, ja, dass man, wenn man gewohnt ist, dass ein Gemälde etwas darstellt und dann sieht man ein Bild, in dem nichts dargestellt wird, dass man im ersten Moment irritiert ist. Auf der anderen Seite, das Problem, von dem wir am Ende der letzten Vorlesung gesprochen haben, stellt sich, oder diese Frage stellt sich angesichts abstrakter Kunst gar nicht, weil kein Mensch auf die Idee kommen kann, das mit Wirklichkeit zu verwechseln. Ja? Ist ja nichts dargestellt, es ist auch im Gegensatz etwa zu einem Stillleben, das so exakt und so naturgetreu dargestellt sein kann, dass man im ersten Moment das Gefühl hat, es gibt ja auch sozusagen diese malerische Strategie, die im 17. Jahrhundert vor allem in den Niederlanden sehr beliebt war, Sujets so zu malen, dass der Betrachter betrogen wird und er das Gefühl hat, er sieht etwas Wirkliches und es ist aber nur gemalt. Es gibt auch einen Terminus Technicus dafür, das ist der sogenannte Augenbetrüger-Stillleben. Also ein Stillleben, ein Bild, das suggeriert, es ist kein Bild. Ja. Beliebt waren etwa Darstellungen, also man glaubt schon, es ist ein Bild. Ja. Da ist sozusagen eine Tafel und vor dieser Tafel ist ein Faden gespannt und in diesem Faden steckt eine Schere. Ja. Und das ist so gemalt, dass man zwar weiß, es ist ein Bild, aber man glaubt, die Schere ist draufgesteckt. Also als Ort, Gegenstand. Es ist in der Tat große Virtuosität vonnöten, um diese Art von Illusion der Wirklichkeit zu erzeugen. Ich gestehe, dass ich selbst einmal, obwohl das alles wissend, ja, Opfer des Stilllebens geworden bin, das war in der Tat ein Bild, deutlich als Bild zu erkennen, in einem schönen Rahmen und das war eben auch eine sozusagen so eine Art Pinnwand, auf der verschiedenste Gegenstände gesteckt sind, eben Scheren und Gebrauchsgegenstände und Zettelhänge und als Teufel was. Und ich wusste, ich stehe vor so einem berühmten Augenbetrüger-Stillleben. Ich habe mir gedacht, ja klar, alles gemalt, ne, alles gemalt. Und ich bin natürlich wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass dieses Stillleben gerahmt ist, weil Bilder sind alle gerahmt im klassischen Museum. Und erst, wie ich ganz nahe dazugetreten bin, habe ich gesehen, auch der Rahmen war gemalt. Es hatte keinen Rahmen. Aber ein virtuos gemalter Rahmen, so virtuos gemalt, dass er den Eindruck der Dreidimensionalität, ja, also erzeugt hat. Man hat wirklich geglaubt, das ist ein dicker Goldrahmen. Und erst wenn man hingegangen ist, ganz genau geschaut hat, hat man natürlich total flächig und ist einfach wirklich nur virtuos gemalt. Wenn man solche Art von Darstellung von Wirklichkeit im Bild gewohnt ist, und da sieht man plötzlich ein abstraktes Bild, mag man irritiert sein, mag man vielleicht auch sagen, es ist keine Kunst oder was auch immer, aber man kommt nie auf die Idee, es mit Wirklichkeit zu verwechseln. Ja? Es ist ja sozusagen kein Gegenstand, der für die Verwechslung uns anfällig macht. Aber Ihre Frage wird im Laufe der heutigen Vorlesung aus einer anderen Perspektive noch beantwortet werden oder noch eine Rolle spielen. Denn bei der abstrakten Malerei des frühen 20. Jahrhunderts hat man ja etwas gemacht, was man ja immer schon gewusst hat, aber in dem Sinne nie als eine verabsolutierende Strategie in der Kunst angewendet hat. Nämlich man weiß ja, dass Farben und Formen als solche auf uns einen bestimmten Reiz ausüben. Auch wenn sie jetzt nicht einem Gegenstand anhaften. Ja? Also eine rote Bluse ist sozusagen ein roter Gegenstand und eine rote Bluse nehme ich anders wahr als eine blaue Bluse. Aber rot als rot ist auch eine andere Farbe als blau als blau und ein rotes monochromes Gemälde nehme ich anders wahr als ein blaues monochromes Gemälde, weil Farben als Farben schon Signalwirkung haben und Bedeutungsträger sind. Ja? Und Sie wissen, es ist ja sozusagen wahrnehmungspsychologisch kein Zufall, wie die Ampelfarben geschaltet sind. Ja? Dass man bei grün fährt und bei rot stehen bleibt, ist nicht nur reine Konvention, sondern sozusagen die Ausdruckskraft dieser Farben und ihre Signalwirkung, ihre Bedeutung spielt da eine große Rolle, vor allem auch die Unterscheidbarkeit. Ja? Also das Ganze, eine Ampel nur in Rottönen oder nur in Grüntönen zu schalten oder grün, blau, violett wäre eine Katastrophe, man ist ständig verwechseln. Ja? Das heißt also, aber darauf ist das Problem der Reizhaftigkeit von Farben, werden wir heute auch noch sprechen. Denn in der heutigen Vorlesung möchte ich versuchen, diese beiden Begriffe, die ja den Vorlesungstitel auch ausmachen, nämlich Reiz und Rührung, auf Grundlage des bisher Gesagten über ästhetische Empfindungen und diese Empfindungswelten, in die wir durch unterschiedliche Reizkonstellationen hineingeführt werden können, etwas genauer zu beleuchten, zuerst noch vor der Folie der ästhetischen Theorie des 18. Jahrhunderts, wo es in der Behandlung dieser Frage einen ganz, ganz entscheidenden Bruch gegeben hat, der bis heute nachwirkt und ich denke, bis heute unsere Empfindungskultur gegenüber sowohl alltagsästhetischen Objekten als auch gegenüber Kunstwerken nachhaltig geprägt und beeinflusst hat. Erinnern Sie sich, dass das 18. Jahrhundert, bitte etwa bis Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts, den ästhetischen Empfindungen einen hohen Stellenwert einräumte? Ich sprach das letzte Mal sogar von diesen Konzepten, wie etwa bei Johann Joachim Winckelmann, der einen eigenen Schönheitssinn postulierte, der uns befähigen sollte, das Schöne tief empfindend wahrzunehmen. Eine besondere Point dieses Schönheitssinns besteht natürlich darin, dass man davon ausgeht, dass es das Schöne ist. Ja? Dass es sozusagen das objektiv Schöne ist, das gleichsam mit unserer Empfindungsfähigkeit korreliert. Und der empfindungsfähige Mensch, der seinen Schönheitssinn nicht nur besitzt, sondern auch imstande war zu entwickeln und zu verfeinern, hat in einem höheren Maße die Möglichkeit, des Schönen teilhaftig zu werden, das Schöne wahrzunehmen, als jemand etwa, der einen abgestumpften Schönheitssinn oder eine abgestumpfte Empfindungsfähigkeit hat. Die Idee, Winckelmann natürlich als Anhänger der klassischen Antike, die Idee war in der Tat dahinter, es gibt das objektiv Schöne und auf der anderen Seite haben wir Fähigkeiten, es zu erkennen, aber diese Fähigkeiten im unterschiedlichen Ausmaße, sodass derjenige, der angesichts seines Kunstwerks oder auch eines Naturereignisses, ja, diese Empfindung des Schönen hat, in einer intensiven Art und Weise, gleichsam als Erlebnisqualität seiner selbst, auch überzeugt davon sein kann, er hat etwas Schönes, das objektiv Schönes auch tatsächlich erkannt. Ja. Und der andere, der das nicht sieht, ich betone das jetzt ein bisschen, damit Sie auch dann den Bruch sehen, der durch Immanuel Kant dann in diese Debatte gekommen ist, der andere, der das nicht sieht, der hat keinen anderen Schönheitsbegriff. Das ist unsere moderne Ansicht. Die moderne Ansicht ist ja, sozusagen, jeder hat so seinen subjektiven Zugang zu diesen ästhetischen Gegenständen und der eine findet dieses als schön und der andere findet jenes als schön. Das war nicht die Theorie von Winkelmann und anderen, sondern deren Theorie war es das objektiv Schöne. Einer hat einen entwickelten Schönheitssinn und sieht es, nimmt es wahr, empfindet es nach, der andere hat keinen und sieht es nicht. Ja? Das heißt also, wenn man Anhänger von Winkelmann wäre und man geht jetzt mit einem Menschen ins Museum und steht da so ganz verzückt, sagen wir, von einer antiken Statue und sagt, ach, wie schön, und der neben einen sagt, wieso ist das schön? Ja, also für mich ist das irgendwie nur Stein oder irgendwas. Und dann weiß man, man steht neben einem Barbaren. Ja? Man steht nicht neben einem Menschen, der etwas anderes schön empfindet, sondern man steht neben einem Barbaren. Ja? Und das muss man erst einmal aushalten. Das ist das eine. Ich weiß nicht, wie gern Sie das tun. Ja? Besser ist es natürlich, um die Kommunikation nicht abbrechen zu lassen, zu sagen, ja, du hast einen anderen Geschmack. Ja? Das ist genau dann der Punkt, auf den komme ich dann noch zu sprechen. Das heißt, das ist, diese Korrelation zwischen Empfinden auf der einen Seite und dem Schönen auf der anderen Seite, das ist das eine. Das heißt also, man ging davon aus, dass das Schöne an sich bei empfänglichen Menschen ganz bestimmte, angemessene, adäquate Empfindungen imstande ist auszulösen. Empfindungen, die positiver Natur sind, denn das Schöne bereichert uns, das Schöne erhebt uns, das Schöne gefällt uns, das Schöne hinterlässt angenehme Empfindungen. Deshalb suchen wir das Schöne auch auf, um dieser angenehmen Empfindungen teilhaftig zu werden. Wir suchen es nicht nur auf, sondern wenn ich ganz, ganz stark jetzt nicht nur was die Kunstwerke betrifft, sondern was auch die entsprechenden Theorien betrifft, auf die Antike referiere, wie es diese Autoren à la Winkelmann getan haben, dann komme ich ja letztlich zu dieser Konzeption, die sich in einer elaborierten Form bei Platon findet, wo er sagt, das Schöne suchen wir nicht nur deshalb auf, weil es angenehme Empfindungen in uns auslöst, sondern weil es in dieser Art und Weise schön ist und bedeutsam ist, werden wir es auch begehren und lieben, und wir lieben und begehren und suchen nur das Schöne. Das heißt also, das Schöne ist jetzt nicht nur etwas, was ich mit diesem Schönheitssinn empfinden kann, sondern das Schöne übt auch gleichsam einen unwiderstehlichen Reiz auf uns aus. Das Schöne mobilisiert Emotionen, Empfindungen, Affekte. Das Schöne mobilisiert unser Begehren und wir werden unser Sinnen und Trachten danach richten, wenn ich tatsächlich des Schönen ansichtig geworden bin, ihm zu folgen, es zu verehren, es zu besitzen, wie auch immer. Das wäre sozusagen die klassische Konzeption. Immer mit der Einschränkung, dass diese Empfänglichkeit für das Schöne erstens unterschiedlich verteilt ist und zweitens sozusagen, obwohl eine Naturgabe gleichsam kulturalisiert, verfeinert, zivilisiert, geschult und geübt werden kann. Und wer die Fähigkeit, das Schöne zu sehen und zu begehren, für einen Ausdruck von Humanität und von Bildung hält, wird natürlich danach trachten müssen, so vielen Menschen als möglich diese Empfindungsfähigkeit zuzugestehen und zu schulen. Und das war einmal die Aufgabe des Kunstunterrichts gewesen. Also genau diese Fähigkeit herauszuarbeiten, um damit diese Empfänglichkeit für das Schöne und die beglückende Erfahrung, die man dann damit machen kann, auch zu ermöglichen und zu unterstreichen. Es gab dann übrigens im 19. Jahrhundert, ich sage das nur so en passant, als kleiner Vorgriff, das muss uns heute nicht wirklich beschäftigen, es gab im 19. Jahrhundert vor allem bei Friedrich Nietzsche die sehr zynisch-kritische Replik auf diese Theorie, nicht nur Replik, sondern tatsächlich auch Umkehrung. Wenn Nietzsche das dann sehr, wie soll man sagen, holzschnittartig vereinfacht, und er sagt, also wenn die antike Konzeption gewesen war, dass wir das begehren, was schön ist, dann täuschen wir uns über uns selbst, sondern es ist genau umgekehrt, das, was wir begehren, halten wir für schön. Und sei es noch das Hässlichste selber. Also Nietzsche ging davon aus, dass es so etwas wie einen quasi objektiven Impetus, einen Trieb des Begehrens gibt und immer das, was er dann, worauf sich dieser Trieb dann richtet, werden wir vor uns und vor den anderen dann damit verteidigen, wie schön es doch sei. Also dass das Schöne jede Form von Objektivität verliert und hier dann in dieser späten Entwicklung nur noch als Ausdruck und Rechtfertigungsgrund für unser absonderlich, mitunter höchst absonderliches Begehren erscheint. Also Nietzsche hat darüber sich mokiert, ja, wie sehr dieser fundamentale Trieb, vor allem des sexuellen Begehrens, den Verstand und die Sinne imstande ist zu vernebeln, so sehr, dass man auch noch das objektiv Hässlichste, ja, wenn es in irgendeiner Art und Weise diesen sexuellen Trieb affiziert, als schön empfindet. Übrigens auch eine ganz nicht unelegante Erklärung dafür, warum sich Schönheitsideale mitunter ändern können, weil Menschheit dann ganz unterschiedliche Triebstrukturen haben und da immer wieder neue Objekte des Begehrens in Erscheinung treten können, auf der sich der eine oder andere Begehrenstrieb richten kann. Das aber jetzt nur als Bemerkung nebenbei. Kehren wir da zurück, dass das 18. Jahrhundert, das auf der einen Seite von diesem noch objektiven Charakter des Schönen ausgegangen ist, auf der anderen Seite aber natürlich erkannt hat, dass das Schöne als Schönes einen bestimmten Reiz auf uns ausübt. Und da haben wir sozusagen diese eine zentrale Kategorie des Reizes. Fassen Sie diesen Begriff des Reizes einerseits durchaus im wahrnehmungspsychologischen Sinn auf, das heißt, dass ein Reiz trifft unsere Sinnesorgane, affiziert sie, wird als Reiz natürlich auch nur dann wahrgenommen, wenn er in irgendeiner Art und Weise aus der Welt, die wir ohnehin immer wahrnehmen, hervorsticht. Das heißt also, dass wir leben ja sozusagen in einer diffusen Wahrnehmungsumwelt, die eben, wie Gernot Böhme sagt, eher atmosphärisch, irgendwie unbestimmt wahrgenommen wird. Und ein Reiz wird von uns dann als Reiz identifiziert, wenn er aus dieser diffusen Wahrnehmungsumwelt hervortritt, in irgendeiner Art und Weise als besonderer in Erscheinung tritt, sich vor der Wahrnehmungsumwelt absetzt, die wird jetzt zum Hintergrund und der Reiz sozusagen tritt in den Vordergrund. Die Schöne, und nehmen Sie diesen Begriff des Reizes aber auch durchaus in diesem alltagsästhetischen Sinne, wenn wir etwa davon sprechen, dass uns etwas reizt, im doppelten Sinn des Wortes, ein Reiz trifft auf uns, und dann gleichzeitig, es reizt uns, das heißt ja dann, darauf zu reagieren, etwas zu tun. Wir kennen ja diese Formulierung auch in einem ganz pejorativen Sinn, du reizt mich jetzt. Das ist fast schon eine Kriegserklärung. Ja? Der nordkoreanische Diktator reizt die westliche Welt, wie Sie wissen, durch seine ständigen Hinweise darauf, dass er eine Atombombe hat. Ja? Das heißt also, man spürt sozusagen die Ambivalenz des Reizes. Ein Reiz kann etwas sehr Angenehmes sein, ja, der unsere Sinne positiv affiziert, und ein Reiz kann was Negatives sein, etwas, was mich in Spannung versetzt, in Aufregung versetzt, in Alarmbereitschaft versetzt. Ja. Und diese doppelte Ambivalenz, diese doppelte Bedeutung von Reizen gibt es natürlich dann auch in den ästhetischen Konfigurationen. Sehr viele ästhetische Strategien laufen mir darauf hinaus, diese Doppelkonfigurationsmöglichkeit des Reizes auszunutzen. Die Schönheit stellt dann sozusagen eine Reizkonstellation dar, die auf der einen Seite durchaus in dieser positiven Bedeutung erwurzelt. Ich finde etwas reizvoll. Ja? Das klingt ganz anderes als etwas reizt mich. Ja, ich finde etwas reizvoll. Oder gar in der noch etwas abgeschwächten Form, etwas ist reizend. Ja? Das kann natürlich schon wieder auch ein negatives Urteil sein. Es kommt ganz darauf an, in welchem Kontext man das formuliert. Ja? Also wenn ein Künstler zum Beispiel sich selbst die Aufgabe stellt, durch ein unglaublich erschütterndes Werk auf das Elend der Welt hinzuweisen, und man steht dann, sagen wir, zu dieser Fotografie, diesem Objekt und sagt, naja, wirklich ganz reizend, ist das natürlich ein negatives Urteil, weil es der Intention des Werkes wohl nicht entsprochen hat. Auf der anderen Seite, ich kann etwas reizend finden, eine Geste reizend finden, einen Ausdruck reizend finden, einen Park reizend finden, führt schon in diese Richtung, in der das 18. Jahrhundert vom Reiz der Schönheit selbst gesprochen hatte. Und der von mir schon mehrmals zitierte Johann Georg Sulzer in seiner allgemeinen Theorie der schönen Künste hat gerade die Schönheit als jene Erfahrungsmöglichkeit definiert, deren Reiz nahezu unwiderstehlich ist. Und ein Gegenstand, der schön ist, der schafft es gleichsam, die ganze Kraft und Aufmerksamkeit auf sich zu vereinen. Das heißt also jetzt ganz basal gesprochen, das Schöne ist genau jenes, das es schafft, unseren Blick zu bannen. Wir können gar nicht anders als hinschauen. Das Schöne können wir gleichsam nicht übersehen. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit und das bedeutet natürlich, dass es einen starken Reiz auf uns ausüben muss. Es muss sozusagen von dieser Seite her ganz klar in Erscheinung treten können. Es darf nicht irgendwo verschwinden, es muss nicht erst mühsam gesucht werden, es tritt in Erscheinung und bannt sofort unseren Blick. Ein Gegenstand, dem es an Reiz fehlt, ja, ein Gegenstand, dem es an Reiz fehlt, hat es schwer, unsere Aufmerksamkeit zu erringen. Das heißt, immer dann, wenn ich wieder aus der Perspektive jetzt, sagen wir, des Künstlers, aber auch des Rhetors oder auch desjenigen, der irgendetwas bei anderen Menschen erreichen will, immer dann, wenn ich Aufmerksamkeit haben will, muss ich mit Reizen arbeiten und das Schöne, sozusagen als unwiderstehlicher Reiz, scheint nach wie vor natürlich hoch im Kurs zu stehen, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu akkumulieren. Kaffee-Werbung wird in der Regel mit schönen Männern gemacht, wie ich mich überzeugen lassen konnte vom Werbefernsehen, und nicht mit hässlichen. Ja? Das heißt also, in der Werbung sehen Sie sich einmal Werbefilme oder Werbeeinschaltungen oder Spots unter dieser Perspektive an. Es gibt ja die Theorie des Literaturwissenschaftlers Winfried Menninghaus, dass die klassischen Schönheitsideale, die aus der modernen Kunst samt und sonders verschwunden sind, nahtlos und ungebrochen überlebt haben in der Welt der Werbung und der Alltagsästhetik. Ja? Da gelten alle Schönheitsharmonie Konzepte, wie wir sie seit der Antike überliefert haben. Das nur als Hinweis nebenbei. Dem Reiz des Schönen korrespondiert jetzt die Empfänglichkeit des Menschen, der einen Schönheitssinn hat. Er kann es wahrnehmen, er wird aufmerksam, er sieht es und er wird dadurch gerührt. Das heißt also, in dieser Konzeption von Sulzer entsprechen tatsächlich Reiz und Rührung ineinander. Allerdings nicht jeder beliebige Reiz, sondern der Reiz des Schönen, der führt zu ganz bestimmten leidenschaftlichen Empfindungen in uns und diese Empfindungen sind umso intensiver, je stärker sozusagen dieser Reiz des Schönen ausgeformt und durchformt wird. Sulzer spricht sogar von einer leidenschaftlichen Empfindung, die hier in uns durch die schönen Künste ausgelöst werden können. Und jeder Künstler, der sozusagen Aufmerksamkeit erregen will, kann das am allerbesten, indem er versucht, solche Leidenschaften anzustacheln und den Menschen durch sein Werk zu rühren. Dann kann er, so Sulzer, des allgemeinen Beifalls sicher sein. Und da setzt er hinzu und da eröffnet er gleichsam eine Debatte, die bis heute nicht beendet ist. Da setzt er hinzu, es ist nur wenigen Menschen gegeben, an Wahrheit, Vollkommenheit, Größe, die Nahrung für den Geist und für das Herz zu finden. Aber alle finden diese Nahrung im Rührenden. Sie spüren vielleicht, jetzt geht es um ganz was Wichtiges. Wenn ich das Ästhetische auf das Rührende reduziere, die Schönheit sozusagen erweckt in uns Empfindungen, Empfindungen der Rührung, der Ergriffenheit. Sie merken sofort die politische Brisanz auch dieser Theorie, wenn Sie den etwas antiquierten Begriff der Rührung durch den moderneren Begriff der Betroffenheit ersetzen. Um nichts anderes geht es. Ja? Mit einem Ausdruck konfrontiert zu sein, mit einem Werk konfrontiert zu sein, mit einer Situation konfrontiert zu sein, die, wie wir modern sagen, uns betroffen macht. Das heißt nichts anderes, als dass ich gerührt werde, dass ich emotional berührt werde, dass ich emotional erschüttert werde. Und das ist was anderes, als durch ein Werk dermaßen sozusagen affiziert zu werden, dass ich an seiner Wahrheit, an seiner Vollkommenheit, an seiner Größe die Nahrung für den Geist finde. Das heißt, dass ich mich dem Ganzen gleichsam reflexiv nähere, nicht emotional. Dass ich sozusagen in der Habenheit einer Idee meine positiven Empfindungen sehe und nicht in einer unmittelbaren emotionalen Konfrontation mit solch einem, Stück. Und es, seit dem 18. Jahrhundert läuft die Debatte, ob jetzt die Aufgabe, im Alltag ist es völlig klar, dass wir sehr, sehr oft gerührt werden, aber es läuft seit dem 18. Jahrhundert die Debatte, ob in der Kunst, ja, die Erzeugung, die bewusste Erzeugung von Rührung oder sagen wir von Betroffenheit überhaupt ein legitimes Ziel ist oder ob es nicht in der Kunst genau darum gehen soll, das was Hülzer hier noch etwas pathetisch formuliert, den Menschen auf einer reflexiven, auf einer geistigen Ebene anzusprechen und ihm gleichsam sozusagen durch ästhetische Konfigurationen die Möglichkeit zu geben, über sich und die Welt in ein reflexives Verhältnis zu treten. Gotthard Ephraim Lessing, den ich schon das letzte Mal zitiert habe, Zeitgenosse von Sulzer und nicht nur Theaterautor, sondern auch Theoretiker des Theaters, gilt ja als Erfinder des sogenannten bürgerlichen Trauerspiels. Ja? Also als eine Form des Dramas, eine Form des Theaters, in der nicht wie in der klassischen Tragödie hochrangige Personen, also Könige, Fürsten, Adelige oder was auch immer, sozusagen in tragische Konflikte gestürzt werden, sondern der ganz normale bürgerliche Mensch des Alltags, der ansonsten ja nur als Staffage oder in der Komödie auftreten konnte. Und für Lessing, das ist nämlich ganz interessant, für Lessing ist es klar, dass die Aufgabe des Theaters natürlich ist, den Menschen in eine bestimmte Rührung zu versetzen. Und er schreibt, und das finde ich interessant, die Namen von Fürsten und Helden können einem Stück, also einem Theaterstück, Pomp und Majestät geben. Aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Denn das Unglück derjenigen, deren Umstände den unseren am nächsten kommt, muss natürlicherweise am tiefsten in unsere Seele dringen. Und wenn wir mit Königen Mitleid haben, so haben wir es mit ihnen als Menschen nicht, als mit Königen. Macht ihr Stand schon öfters ihre Unfälle so wichtiger, so macht er sie darum nicht interessanter. Immerhin mögen ganze Völker darin verwickelt werden, unsere Sympathie erfordert einen einzelnen Gegenstand und ein Staat zum Beispiel ist ein viel zu abstrakter Begriff für unsere Empfindung. Das könnte man sagen, das ist das Grundproblem jedes politischen Theaters. Kann ich tatsächlich politische Verhältnisse, abstrakte Konfigurationen wie Staat, wie Partei, vielleicht wie Programm, wie Idee, was auch immer, kann ich das auf Bühne bringen? Kann ich natürlich nicht. Ja? Ich kann versuchen, es zu personifizieren, indem ich staatstragende Personen auf die Bühne bringe. Früher eben Könige, heute könnte man halt sagen Politiker. Sie alle wissen, das geht im Kabarett, aber nicht mehr am Theater. Sondern das, und das ist die Grundthese, aber die müssen Sie auch kritisch überlegen. Ja? Die Grundthese von Lessing war, wenn ich einen Menschen rühren will, durch eine künstlerische Intervention, ganz allgemein gesprochen, ob das Theater ist oder Film ist oder ein Stück Literatur ist, sei mal dahingestellt, wenn ich einen Menschen rühren will, dann nur durch Konstellationen, nur durch Personen, nur durch Ereignisse, die so nah sind, dass sie seinen Umständen am nächsten kommen. Jetzt müssen Sie einmal ganz kurz kritisch überlegen, durch welche Ereignisse in der großen Welt werden Sie tatsächlich gerührt. Welches Unglück, das irgendjemanden getroffen hat und das weltweit rezipiert worden ist, hat Sie wirklich gerührt. Und stimmt es, sozusagen, dass diese Rührung dann am stärksten ist, wenn Sie sich reinversetzen können, dass es ganz nah ist, wenn es etwas ist, wo sie sagen können, ja, das hätte mir in dieser Art und Weise auch passieren können. Lessing hat darauf tatsächlich eine Dramaturgie entwickelt, die eben versuchte, dem Publikum tragische Konflikte, Liebeskonflikte, Ehekonflikte, Intrigen, alles Mögliche vorzuführen, die nah an der Erfahrungswelt des Publikums waren, nicht distanziert in ganz anderen sozialen Sphären sich abgespielt haben. Abgesehen davon, dass man jetzt sagen kann, Rührung entsteht genau dort, wo ein bestimmtes Nahverhältnis vorhanden ist, könnte man fragen, wenn man ganz prinzipiell fragen, was heißt es überhaupt, dass man gerührt wird? Was ist das für eine seltsame Empfindung? Ja? Reize lösen ja unterschiedliche Empfindungen aus. Meistens sind die für uns gar nicht klar erkennbar und artikulierbar, pendeln irgendwo in unserer Empfindungsfähigkeit zwischen angenehm und unangenehm. Aber Rührung ist doch ganz eine besondere Empfindung. Sie geht tiefer, sie äußert sich oft in einem leichteren oder stärkeren Anflug des Austretens von Tränen. Wie Sie wissen, man fühlt sich gewisserweise ergriffen, identifiziert sich mit einer Situation, ist aber jetzt dann unmittelbar ja dann doch nicht beteiligt, vor allem angesichts eines Kunstwerkes. Man wird, wie man dann auch so sozusagen sagt, wenn man gerührt ist, von Gefühlen übermannt, es fehlen einem die Worte, man kann gar nichts dazu sagen. Also Rührung in Rheinkultur erleben Sie etwa, wenn ein Sportler einen völlig unerwarteten Sieg errungen hat und dann sprachlos ist und auf die perinierenden Fragen des Reporters, was er jetzt fühlt, ja, nichts anderes sagen kann, als mir fehlen die Worte, außer er hat es vorher trainiert, dann kann er ein bisschen was von sich geben. Und das ist aber genau der entscheidende Punkt, dass Rührung eine derartige Intensivierung unserer inneren Emotionalität bedeutet, unserer inneren Bewegtheit und Bewegbarkeit, und darauf weist Wies schon Sulzer hin, so sehr, dass andere Fähigkeiten des Menschen, wie zum Beispiel die Verstandestätigkeit, ja, wie der klare Kopf, ja, in den Hintergrund zu treten scheinen. Das heißt also, gerade bei der Erzeugung von Rührung haben wir dieses uralte Problem, das wir im Rahmen jetzt von ästhetischen Erfahrungen natürlich ein bisschen neutralisieren können, weil es um nicht so viel geht, aber wir haben das uralte Problem, inwiefern Emotionen, womöglich sogar künstlich angestachelte Emotionen, nicht nur uns eine angenehme emotionale Situation verschaffen, sondern gleichzeitig vielleicht auch uns daran hindern, Dinge klar zu sehen, weil wir eben von Gefühlen überschüttet sind und weil wir sozusagen diesen Gefühlen nicht auskönnen, weil Gefühle in entscheidenden Situationen immer stärker sein werden als unser Verstand. Das ist natürlich eine Einsicht, die uralt ist, und die zurückgeht auf die antike Rhetorik. Und die antike Rhetorik, der war sich völlig bewusst darüber, dass wenn ich bei einem Menschen etwas erreichen will, und zwar wenn ich etwas bei ihm erreichen will, was er jetzt noch nicht will, ja, dass die Aufgabe des Rhetors, des Redners, ist ja, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er jetzt nicht tun will. Ja. Dieselbe Aufgabe hat die Werbung. Wenn alle Menschen die Dinge kaufen, die sie kaufen wollen, bräuchte es keine Werbung. Ja? Sondern Werbung bedeutet ja, mich dazu zu bringen, oder zu kaufen, was ich jetzt nicht kaufen will. Ich muss überredet werden. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, überredet werden. Und wie kann ich überreden? Nicht, indem ich an den Verstand appelliere, dann könnte ich ja kurz diskutieren und sagen, das Produkt brauchen Sie unbedingt aus den und den und den Gründen, und dann hoffen, dass der einsichtig ist oder eben nicht einsichtig ist. Ja? Nicht, indem ich sozusagen an den Geist oder an den Willen appelliere, sondern indem ich versuche, den anderen in eine emotionale Situation zu versetzen, in der er empfänglich wird für mein Anliegen, weil die Emotionalität seine kritischen Distanzierungsmöglichkeiten außer Kraft setzen wird. Es gibt ein Lehrbuch der Rhetorik eines spätantiken Rhetoriklehrers, das sozusagen Klassiker geworden ist, Marcus Fabius Quintilianus, vier Bücher zur Ausbildung des Redners hat er geschrieben. Und in einer zentralen Stelle taucht ein Gedanke auf, den man sich wirklich mal vor Augen führen muss, um klar zu sein, was es wirklich heißt, sozusagen Rührung und die Möglichkeit, dass Menschen gerührt werden können, durch bestimmte rhetorische, ästhetische und andere Reize wirklich strategisch einzusetzen. Quintilian, römischer Zeit, geht von der Situation aus, die Sie alle kennen, vor einem Gericht. Und er versetzt sich jetzt in die Lage des Verteidigers, der seinen angeklagten Verbrecher verteidigen will und der jetzt sich vor der Aufgabe sieht, den Richter von der Unschuld des Angeklagten zu überzeugen. In dem Moment, als sozusagen der Verteidiger sein Plädoyer beginnt, ist der Richter aber noch der Auffassung, dass der Angeklagte schuldig ist. Ja? Wie schafft es jetzt dieser rhetorisch gebildete Verteidiger, den Richter umzustimmen? Wenn es aber gilt, schrieb Quintilian, und der Vorteil dieses Rhetoriklehrbuches liegt in der Direktheit und Klarheit, also er beschönigt nichts. Wenn es aber gilt, dem Gefühl des Richters Gewalt anzutun, das heißt dem Gerechtigkeitsempfinden des Richters Gewalt anzutun und den Geist selbst von dem Blick auf die Wahrheit abzubringen, dann liegt darin die eigentliche Aufgabe des Redners. Und er kann diese Aufgabe nur dann erfüllen, wenn er durch seine Rede den Richter in eine emotionale Situation bringt. Wenn er den Richter dazu bringt, nicht mehr analytisch auf die Indizien, auf die Beweise, auf die Argumente zu achten, sondern wenn es ihm gelingt, im Richter eine Palette von Empfindungen zu erzeugen. Denn wenn der Richter, schreibt er, Zorn, Vorliebe, Hass und Mitleid, ja, und das sind nicht umsonst die Empfindungen, die hier zitiert werden, Zorn, Vorliebe, Hass und Mitleid zu spüren begonnen hat, sehen Sie die Dinge schon so, als ginge es um Ihre eigene Sache und wie Liebende über die Schönheit kein Urteil zu fällen vermögen, weil Ihr Herz Ihnen vorschreibt, was die Augen sehen sollen, so verliert der Richter allen Sinn für die Ermittlung der Wahrheit, wenn er von Gefühlen eingenommen wird. Die Flut packt ihn und er überlässt sich gleichsam einen reißenden Strom, den jetzt der geschickte Redner lenken kann. Das ist das, was man ein emotionalisierendes Plädoyer nennt in einem Gerichtsverfahren. Eine flammende Rede. Was ist eine flammende Rede? Das soll jemanden emotional entflammen. Abgesehen davon, dass Quintilian schon hier diese vorhin von mir zitierte Nietzsche-Vermutung vorwegnimmt, ja, dass Liebende keinen Schönheitssinn haben, weil ihnen ihr Begehren vorschreibt, was sie als schön zu empfinden haben, ist es tatsächlich, so könnte man sagen, also ein Grundtext, nicht nur der Rhetorik, sondern auch ein Grundtext für alle Strategien, wo es darum geht, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, indem man ihn emotional mobilisiert und indem man Gefühle in ihm erzeugt, die er an sich nicht hat. Ja? Und deshalb ist es bis heute ist es nichts anderes. Ja? Wenn man sich ein Plädoyer anschaut, wenn man sozusagen jetzt tatsächlich jetzt einen Angeklagten, einen Verbrechensangeklagten ist, verteidigen will, das können Sie sich genau anschauen. Das Erste ist, natürlich kommt natürlich darauf an, auf die Art des Deliktes, aber eine ganz, ganz klassische Strategie ist es, Mitleid zu erzeugen. Ja? Versetzen Sie sich hinein in den Angeklagten, seine Jugend, die Umstände, ja? Die Schläge, die er als Kind erdulden musste, die verständnislosen Lehrer, ja? Eine furchtbare Situation, Mitleid, ja? Hass. Ja? Man schildert die Menschen, die diesen sozusagen Verbrecher etwas angetan haben. Ja? Hass auf der einen Seite, korreliert mit positiven Gefühlen auf der anderen Seite. Wenn es mir gelingt, sozusagen den Richter, im Richter ähnliche Hassgefühle zu erzeugen gegenüber denjenigen, die vielleicht der Angeklagte geschädigt hat, dann habe ich schon halb gewonnen. Ja? Das heißt also, machen Sie das Opfer eines Verbrechens zu einem Monstrum und der Verbrecher hat gute Chancen, davon zu kommen. Ja? Zorn natürlich. Ja? Spielen Sie damit Empörung sozusagen. Empörung ist eine sozusagen der unmittelbarsten, stärksten Gefühle und gleichzeitig eines derjenigen, das am wenigsten Reflexion zulässt. Vor allem auch deshalb, weil Empörung immer schon positiv konnotiert ist. Ja? Sie erinnern sich an diese Streitschrift des vor kurzem verstorbenen Stefan Essel. Empört euch! Jeder hat es unterschrieben. Keiner hat es gelesen, jeder hat es unterschrieben. Ja? Empörung muss doch was Gutes sein. Ja? Empört euch! Ja? Erzeugen Sie Empörung und Sie haben schon halb gewonnen. Das heißt also, diese tiefe Einsicht des Quintilian zeigt, wie man Emotionen erzeugen kann, zeigt auch, worin die Kraft von Emotionen liegt, nämlich in erster Linie darin, den Verstand auszuschalten. Und gleichzeitig zeigt dieses Beispiel, dass Empfindungen, vor allem wenn sie intensiv und wenn sie stark sind, tatsächlich Emotionen in dem Sinne sind, dass sie einen bewegenden Charakter haben. Wir sind bewegt und vergessen nur allzu oft, wenn diese Emotionen gleichsam durch eine rhetorische Intervention von außen erzeugt wird, sind wir nicht nur bewegt, sondern wir werden bewegt. Ja? Und wenn wir bewegt werden, dann verwende ich jetzt ein modernes Wort, das praktisch nur die, praktisch die Übersetzung ist dafür, wenn wir bewegt werden, dann ist es jemandem gelungen, uns zu motivieren. Was ist Motivation anderes, als durch die Erzeugung von Empfindungen einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was er nicht tun wollte? Hätte es tun wollen, brauche ich nicht motivieren. Ein Mitarbeiter, der von sich aus gute Arbeit leisten will, den brauche ich nicht motivieren. Ja? Motivieren, ein Schüler, der von sich aus lernen will, muss von keinem Lehrer dieser Welt motiviert werden. Er ist neugierig und wird lernen. Ja? Motivieren muss ich diejenigen, die das, was ich will, dass sie tun, im Moment gerade nicht tun wollen. Ja? Und motivieren heißt deshalb motivieren, weil es mir gelingen kann, durch die Erzeugung von Emotionen, ihn nicht von außen zu zwingen, etwas zu tun, ja? Sondern ihn durch seine innere Bewegtheit zu bewegen, etwas zu tun und ihm deshalb auch den Eindruck zu geben, zu vermitteln, der Richter glaubt ja auch nicht, dass sein Urteilsvermögen jetzt außer Kraft gesetzt worden ist. Ja? Es sind ja seine Empfindungen, die er jetzt hat. Er hat jetzt plötzlich mitgeleitet den Verbrecher. Er hat einen Zorn auf das Opfer des Verbrechers. Ja? Das heißt also, es ist ja nicht so, dass er das als Fremdbestimmung erfährt. Und das ist genial. Das ist das Geniale an jeder Form von Rhetorik und an jeder Form von Motivationsstrategie, dass es gelingt, durch die Mobilisierung von Emotionen, die jeder nur als die je seinen Empfindungen empfinden kann, den Eindruck zu hinterlassen, dass er es jetzt aus freien Stücken macht. Jetzt ist er begeistert. Jetzt arbeitet er mit. Jetzt setzt er sich ein. Jetzt findet er Befriedigung darin, wenn das Ganze dann zu einem guten Abschluss kommt. Und umso erschütterter wird er dann sein, wenn er aufgrund von betriebsnotwendigen Maßnahmen dann trotzdem gekündigt werden wird. Aber das nur am Rande. Das heißt also, diese innere Bewegtheit ist es, die uns tatsächlich imstande ist, zu bewegen. Und Emotionen deshalb auch im wahrsten Sinn des Wortes zu Motiven unseres Handelns werden können. Was bewegt uns allerdings? Was muss man einem Menschen sozusagen vorführen, um dieses starke Bündel von Gefühlen zu erzeugen? Was ist es, was uns tatsächlich dann auch in einem ästhetischen Sinne, im tiefsten Sinne rührt? Wobei die ästhetische Rührung natürlich gegenüber jetzt dieser lebensweltlichen Überredung und Motivation den Vorteil hat, dass hier gleichsam die Handlungsmöglichkeiten nicht nur eingeschränkt sind, sondern gar nicht ins Auge gefasst werden. Ja, das ist jetzt vielleicht klarer geworden dadurch, was ich in der ersten Vorlesung schon angedeutet habe, dass der große Vorteil von ästhetischen Empfindungen, wo es nicht darum geht, dass da ein Richter urteilen muss, ja, oder wo es nicht darum geht, dass der motivierte Schüler lernen muss, also sein Handeln, sein Verhalten ändern muss, sondern bei ästhetischen Empfindungen kann ich mich genau diesen intensiven Bündeln von Empfindungen überlassen und muss aber nichts tun, muss mich nicht ändern, sondern kann also in der Tat sozusagen auf dieser Ebene der Selbstwahrnehmung meiner eigenen Empfindungsfähigkeit stehen bleiben. Es gibt in der ebenfalls Zeit der Antike tradierten Literatur eine Hypothese, so könnte man sagen, für das, was die stärksten ästhetischen Empfindungen jetzt vielleicht auslösen kann. Das heißt also, sozusagen dieses positive Gefühl, das aber gleichzeitig konnotiert ist mit einer starken inneren Bewegtheit der Seele. Also das, was wir da die Ergriffenheit von einem Kunstwerk nennen. Und das sind schöne und große und erhabene Begriffe. Und wenn man jetzt diese Hypothese verfolgt, dann lassen sich alle diese Begriffe auf ein gar nicht so sehr erhabenes, eine gar nicht so sehr erhabene Grundkonstellation des Menschen zurückführen. Die zentrale Quelle für diese Hypothese ist ebenfalls bei einem antiken Autor zu finden, bei Lucrez, der ein großes Werk über die Natur, die Rerum Natura, geschrieben hat. Und dort taucht eine Beobachtung auf, die, wenn man so sagen kann, Kulturgeschichte gemacht hat. Es heißt hier an einer Stelle, es ist ein lyrisches Gedicht, also ein Naturgedicht, die Natur wird in allen Varianten hier in Gedichtform besungen und auch das Verhältnis des Menschen zur Natur wird dargestellt. Und dann heißt es an einer Stelle, wonnevoll ist's bei wogender See, wenn der Sturm die Gewässer aufwühlt, ruhig vom Lande zu sehen, wie ein anderer sich abmüht. Nicht als ob es uns freute, wenn jemand Leid erduldet, sondern aus Wonnegefühl, dass man selbst vom Leide befreit ist. Der Philosoph Hans Blumenberg hat diese Szene, die hier bei Lucrez angedeutet wird, dann weiterverfolgt und ist aufgekommen, dass es sich hier um eine zentrale Metapher handelt, ein zentrales Bild handelt, mit dem er sozusagen diese Grundkonfiguration ästhetischer Empfindungsfähigkeit beschreiben kann. Und er hat in Anspielung auf diese Szene diese Metapher Schiffbruch mit Zuschauer genannt. Denn darum geht es. Ja? Jemand erleidet Schiffbruch auf hoher See, müht sich ab, sich zu retten, man selber ist am Ufer, Gott sei Dank so weit entfernt, dass man nicht hinbringen kann und an der Rettung teilnehmen kann. Ja? Und dann sagt Lucrez, wonnevoll ist diese Situation. Wonnevoll. Ja? Und zwar wonnevoll deshalb, natürlich, weil wir Mitleid haben mit dem. Und das ist dramatisch. Ja? Und das kann schlimm ausgehen. Und trotzdem gleichzeitig weiß man, man ist selber vom Leide befreit. Ich weiß nicht, wie Sie vor, ich weiß nicht, vor 2 Jahren war es also etwa, wie dieser dieses Kreuzfahrtschiff an der italienischen Küste gestrandet ist, ja, und das praktisch live übertragen wurde im Fernsehen, wie man sich dort abgemüht hat, wie Sie das gesehen haben. Ja, aber es war wirklich die klassische Situation, natürlich jetzt veredelt durch die modernen Massenmedien, die das in jedes Wohnzimmer übertragen haben. Es war die klassische Situation, Schiffbruch mit Zuschauer. Ja. Ein Schiff lief auf Grund und was weiß ich, hunderte Millionen haben zugeschaut und sich gegenseitig natürlich ihre Betroffenheit bekundet. Furchtbar ist das. Ja. Schrecklich, bin ich froh, ich wollte auch ein Kreuzfahrt buchen und bin ich froh, dass ich nicht drauf bin. Ja. Sie haben vielleicht solche Gespräche auch geführt. Ja. Oder ja, ein Bekannter hat auch eine Kreuzfahrt gebucht. Kann man sich vorstellen, schrecklich. Ja. Und trotzdem ist das wonnige Gefühl, ja. Man schaltet nicht ab, man schaut hin, man genießt es. Ja. Wonnig auch, so setzt der Lucrez dem Ganzen noch eins drauf, wonnig ist es auch ohne eigene Gefahr, die gewaltigen Schlachten, die durch das Blattfeldturm im Kriege mit Augen zu schauen. Ja? Das heißt also auch die brutalsten Szenarien, wenn ich eine bestimmte Distanz dazu habe, schaffen es sozusagen in mir dieses schauderhafte und gleichzeitig wonnigliche, rührende Gefühl, auszulösen, eine Form von innerer Bewegtheit, die durchaus das Spannungsfeld haben kann, ja, zwischen echtem Mitleid, echter Betroffenheit und auf der anderen Seite dem ästhetischen Genuss. Ein interessanter, leider etwas vergessener Autor, ebenfalls des 18. Jahrhunderts jetzt, der neapolitanische AB Galliani, Ferdinando Galliani, war eigentlich ein Geistlicher, ist dann allerdings als Gesandter dessen Neapels nach Paris gekommen, wo er sich beliebt oder unbeliebt gemacht hat, je nachdem, durch seine zynischen Bemerkungen, die er in den Pariser Salons dieser Zeit von sich gegeben hat. Galliani ist für uns und für unsere Zeit auch deshalb interessant, weil er das erste theoretische Buch über das Geld geschrieben hat, also mit Ökonomie beschäftigt, Della Moneta, über das Geld, das relativ einflussreich war und in dem sich ganz interessante Einsichten finden, die auch heute noch diskutabel sind. Und dieser Galliani hat in einem Brief an eine Pariser Gesellschaftsdame Bezug genommen auf diese Lucrez-Stelle und hat das Ganze versucht, in wenigen Sätzen wirklich zu einer Kunsttheorie solch ambivalenten Empfindungen zu machen. Er schrieb kurz vor der Französischen Revolution, das muss man sich vielleicht vor Augen halten, spätes 18. Jahrhundert, je sicherer ein Zuschauer und je größer die Gefahr ist, die er sieht, desto mehr interessiert er sich für dieses Schauspiel. Das ist der Schlüssel zum ganzen Geheimnis der tragischen, komischen, epischen Kunst. Zuschauern, die sich recht behaglich fühlen, müssen Leute in der unangenehmsten Lage vorgeführt werden. Das mobilisiert unsere Empfindungen. Und beides ist notwendig. Die unangenehme Lage der einen und die behagliche Situation der anderen. Ja? Katastrophenfilme verlieren ihre Wirkung, wenn man sie in einem Kino ansehen müsste, das selbst so unbequem ist, dass es katastrophale Zustände hat. Ja? Sie merken ja, sozusagen, wenn immer bequemer die Zuschauer wollen, die müssen behaglich sein. Ja? Jetzt hat man natürlich kulturell unterschiedliche Vorstellungen, was Behaglichkeit ist. Ja? Aber natürlich ist sozusagen im klassischen Theater die Loge so ein Inbegriff von Behaglichkeit. Man ist relativ intim, früher hat man gemeinsam eine Loge gebucht, man konnte dort auch noch essen und trinken, was man heute nur im Kino darf. Also ganz eine behagliche Situation und da schaut man sich an, wie auf der Bühne geliebt, gehasst, gemordet und gestorben wird. Natürlich dargestellt, vorgeführt, ja? Aber trotzdem diese Diskrepanz oder diese Spannung zwischen diesen beiden Situationen ist offenkundig. Und man könnte das Ganze natürlich zusammenfassen bei Galliani in dieser Schiffbruch mit Zuschauerkonstellation. Starker Reiz auf der einen Seite. Und was gibt es stärkere Reize, als Menschen in unangenehmsten, ja tödlichen Lagen zu beobachten? Auch heute noch. Ja? Auch heute ist die Nachricht, dass etwas ganz Unangenehmes passiert, ist ein Terroranschlag zum Beispiel, ein starker Reiz. Wird immer sozusagen bei den Nachrichten auf Platz 1 uns serviert werden. Starker Reiz auf der einen Seite und die Möglichkeit, eine Zuschauerposition auf der anderen Seite einzunehmen, führt dazu, dass ästhetische Rührungsgefühle erzeugt werden. Sie spüren schon, dass das Ganze jetzt ein bisschen einen unangenehmen Beigeschmack bekommt. Ja? Und diesen unangenehmen Beigeschmack hat in der Tat niemand anderer als Immanuel Kant schon sehr frühzeitig verspürt. Und deshalb in seiner Kritik der Urteilskraft 1790, ungefähr 12 Jahre nach diesem Brief von A.B. Galliani geschrieben oder veröffentlicht, und deshalb Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft versucht, diese Konstellation Reiz und Rührung überhaupt aus dem Kunstdiskurs sozusagen zu verbannen. Und er hat diese Kritik an dieser Konstellation von Reiz und Rührung begonnen mit einer Unterscheidung, die man jetzt im kantischen Sinne verwenden muss, nämlich er hat angenehme Künste von schönen Künsten unterschieden. Ich sage jetzt im kantischen Sinne. Ja. Angenehme Künste waren für Kant jene, die tatsächlich imstande sind, angenehme, rührende Empfindungen in uns auszulösen. Angenehme Künste, so seine Definition in der Kritik der Urteilskraft, Das ist vielleicht das, was wir heute Unterhaltungskunst nennen würden. Ja? Es ist schön, es ist angenehm, es vertreibt die Zeit, es rührt ein bisschen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Kants Theorie auch der Kern sein könnte einer jeden Theorie der Castingshow, ja? Die genau dieses Modell verfolgt. Es ist angenehm, es unterhält und es hat auch ein bisschen Rührung, weil es also ein Hauch von Menschen in unangenehmen Situationen uns immer vorgeführt wird. Ja? Sozusagen das, die hoffnungsvolle, junge, 16-jährige, möchtegern Sängerin, die von irgendjemandem dann verbal attackiert wird. Ja? Das hat doch was Rührendes an sich. Ja? Das Dancing Star Paar, mit dem er mitgezittert hat, das gleich in der ersten Runde rausfällt. Ja, da kommen echt einem die Tränen. Ja? Man kann angenehme Künste, so kann, sind die, welche bloß zum Genusse abgezweckt werden. Ja? Also wenn ich etwas wirklich nur zum Genuss aufsuche, zur Unterhaltung, zur Verkürzung der Zeit, zur Mobilisierung positiver Gefühle, angenehme Künste. Dergleichen, so kann, alle die Reize gehören zu angenehmen Künsten, welche die Gesellschaft an einer Tafel vergnügen können. Also, sind angenehme Künste, unterhaltend zu erzählen, die Gesellschaft in freimütige und lebhafte Gesprächigkeit zu versetzen, durch Scherz und Lachen sie zu einem gewissen Tone der Lustigkeit zu stimmen, wo, wie man sagt, manches ins Gelag hineingeschwatzt werden kann und niemand über das, was er spricht, verantwortlich sein will, wenn es nur auf die Augenblicke der Unterhaltung, nur nicht auf einen bleibenden Stoff zum Nachdenken angelegt ist. Ich finde das eine unglaublich interessante Beobachtung von Kant. Ja? Nämlich, dass es sozusagen eine Form der Kommunikation, des Gesprächs gibt und er hat das an der Stelle nicht verurteilt. Der wollte es nur unterscheiden. Ja? Wo man einfach irgendwas einherschwätzt, ja, jeder kennt das irgendwie, ja? Und wo es wirklich nur darauf ankommt, in der Situation etwas zu sagen, ein Schweigen zu überbrücken, eine blöde Bemerkung zu machen, einen Witz zu erzählen, was auch immer, das Ganze dient wirklich nur dem Augenblick, und ist nicht gedacht, ein bleibender Stoff zum Nachdenken zu werden. Wir stehen ja heute vor dem Problem, dass bei solch einem Gelag, wo einfach in den Tag oder in den Abend hineingeschwätzt wird, sicher irgendjemand mit seinem Mobiltelefon oder seinem Smartphone dort sitzt, das Ganze aufnimmt und aus dieser Augenblicksituation, die eine Sekunde später normalerweise wieder vorüber ist, etwas macht, das auf Dauer gestellt ist und das einem 15, 15, 20 Jahre später dann noch vorgeführt und vorgeworfen werden kann. Das heißt also, diese Differenz von einer Spontaneität der Kommunikation, für die man nicht verantwortlich gemacht werden will und werden kann, weil sie der Situation des Augenblicks geschuldet ist, und einer Kommunikation, in der Dinge gesagt werden, die tatsächlich Stoff zum Nachdenken sind und für die man dann auch verantwortlich ist, für die man dann auch Argumente bringen muss und bringen kann. Ich glaube, dass diese Differenz, die für Kant noch ganz wichtig war, offenbar in unserer Zeit sich verschliffen hat, beziehungsweise wir uns hier nicht mehr ganz bewusst sind, dass das eine wichtige und notwendige Differenz sein kann. Damit hängt er sozusagen auch zusammen, oder nur anekdotisch jetzt erzählt, Kant selber hat genau diesen Unterschied praktiziert. Ja. Er war ja ein großer Freund solcher Mittagessen, solcher Tafeln, und es gab sozusagen, Kant hat Jahrzehnte hindurch in seinem Haus immer zu Mittag eine illustre Gesellschaft um sich versammelt, um vor und nach der angestrengten Tätigkeit an der Universität beziehungsweise beim Schreiben sich in der Konversation, im Gespräch zu ergehen mit durchaus gebildeten Freunden, Bürgern, wie auch immer. Und es war immer eine Ehre, ja, die Königsberger Gesellschaft eine Einladung zum Mittagessen bei Professor Kant zu bekommen. Und es galt bei diesem Mittagessen nur eine einzige Regel. Es darf über alles geredet werden, es darf nur nicht philosophiert werden. Ja? Denn es war Unterhaltung. Ja? Philosophie ist was Ernstes, da geht es um die Wahrheit. Darüber unterhält man sich nicht irgendwie bei einem Glas Wein. Ja? Aber wenn man so über diese und jene Dinge und Geschichten erzählt und was auch immer, Anekdoten, das kann man machen. Philosophieren nicht, unterhalten, ja. Sollte man vielleicht mal im Auge behalten. Das Prinzip der Talkshow im Fernsehen lebt genau davon, dass man diese Differenz nicht mehr wahrnehmen will und man glaubt, man kann unterhaltend philosophieren. Für Kant wäre das ein Gräuel gewesen. Zu diesen Genüssen, zu diesen Reizen, die angenehm sind, aber eben in der Tat keine Kunst für Kant im eigentlichen Sinne darstellen, gehört auch, so wie Kant schreibt, gehört auch die Tafelmusik. Das heißt also, sich beim Essen von Musik im Hintergrund begleiten zu lassen. Ein interessantes Phänomen, das übrigens darauf verweist, dass das, was zu Recht von vielen Menschen heute beklagt wird, nämlich die Hintergrundmusik, die man in jedem Lokal erleben kann. Ja, es ist ja kaum möglich, mit jemandem essen zu gehen und sich in Ruhe zu unterhalten, weil überall plärrt aus irgendwelchen Lautsprechern irgendein Radiosender oder irgendeine Musik, nicht einmal mehr vergleichbar mit dem, was man früher Tafelmusik nannte. Da hat man auch ein kleines Kammerorchester oder ein Streichquartett aufgestellt und es gab ja auch Menschen, die davon gelebt haben, dass sie so eine Tafelmusik komponiert haben. Ja, Josef Haydn zum Beispiel. Ja. Eine ganze Reihe der Kammermusik, die wir heute natürlich nur noch im Konzert aufführen, hat Haydn für die Esterházys komponiert als Tafelmusik. Während die dort gegessen, getrunken, gescherzt haben, haben die halt da hinten das gespielt, zur Unterhaltung, zur Untermalung. Kant schreibt über Tafelmusik, finde ich wunderbar, ein wunderliches Ding, welches nur als ein angenehmes Geräusch die Stimmung der Gemüter zur Fröhlichkeit unterhalten soll, und ohne dass jemand auf die Komposition derselben die mindeste Aufmerksamkeit verwendet, die freie Gesprächigkeit eines Nachbars mit dem anderen begünstigt. Das ist die Aufgabe einer solchen angenehmen, unterhaltenden Kunst. Merken Sie auf, die Aufgabe dieser Kunst besteht genau darin, jemanden emotional in eine Situation zu bringen, die mit der Kunst an sich nichts zu tun hat. Die Tafelmusik soll jemanden dazu bringen, dass er das Essen besser findet, als es vielleicht ist, und angenehmere Gespräche führen kann, weil durch diese Art von Musik die Stimmung gehoben wird, als es ohne Musik bringen kann. Die Kaufhausmusik soll Menschen dazu bringen, in eine angenehme emotionale Situation sich zu begeben, die sie kauffreudiger machen soll als ohne diese Musik. Die Entspannungsmusik, die manche Wellness-Hotels in der Sauna anbieten, eine Perversion der Sonderklasse, aber bitte, die Entspannungsmusik soll dazu dienen, emotional, physisch, psychisch einen Menschen eine Situation, eine Lage zu bringen, die er als extrem angenehm, relaxed empfinden kann. In keinem dieser Fälle geht es darum, den Menschen dazu zu bringen, der Musik zuzuhören. Seine Musik ist sozusagen der Hintergrund, der Emotionalität imstande ist zu generieren und diese generierte Emotionalität dann eingesetzt werden kann, um bestimmte angenehme Verhaltensweisen oder Empfindungen hervorzubringen. Deshalb angenehme Künste. Angenehme Künste sind für Kant sozusagen immer funktionalisierte Künste. Er verurteilt sie nicht. Ja? Er möchte nur differenzieren. Ja? Diese angenehmen Künste, damit umgehen wir uns im Alltag, damit versetzen wir uns in Stimmungen, sie reizen und sie rühren uns. Und solange es auf diese Situationen beschränkt bleibt, sei es zugestanden. Und dann kennt er noch die eigentlichen Künste, die er schöne Künste nennt, die jetzt genau dadurch gekennzeichnet sind, wie er schon andeutet, dass wir jetzt nicht diese Musik hören, um unsere Gespräche zu befördern, sondern dass wir die Musik hören, um die Musik zu hören. Das heißt, wir hören zu. Bei Untermalungsmusik höre ich ja nicht zu, sondern wenn ich zuhöre, höre ich dann tatsächlich, was hier klingt. Ich achte auf die Komposition. Ich achte auf die Art und Weise, wie es vielleicht gespielt wird. Ich achte auf Variationen, Wiederholungen, Überraschungen, wie auch immer. Sondern das ist jetzt tatsächlich, dieses Musikstück ist jetzt für mich ein Kunstwerk, auf das ich mich konzentriere, sowohl verstandesmäßig konzentriere, als auch emotional konzentriere. Und angesichts dieses Kunstwerks, so Kant, treten die Empfindungen in den Hintergrund. Denn wenn ich mich auf ein Kunstwerk, bleiben wir bei dem Beispiel, auf ein Musikstück konzentriere, dann ist, wenn ich es gehört habe, meine Reaktion nicht, ich bin jetzt gerührt, mir kommen die Tränen oder was auch immer, obwohl es natürlich vorkommen kann, sondern die angemessene Reaktion von Kant wäre, über dieses Kunstwerk jetzt ein Urteil zu fällen. Zwar ein Geschmacksurteil, aber ein Urteil. Ein Urteil kann aber nur Resultat eines Verstandesakts sein. Ein Urteil kann nur Resultat einer reflexiven so eine Formulierung sein, eines Reflexionsaktes sein. Ein Urteil ist nicht Ausdruck einer emotionalen Empfindlichkeit. Und Kant sagt sozusagen ganz deutlich, dass sozusagen, wenn es nur darum ginge, meine Empfindung zum Ausdruck zu verleihen, dann genügte es angesichts des Hörens eines Musikstückes zum Beispiel, einfach diese Empfindung zu verbalisieren und etwa zu sagen, ja, das empfinde ich jetzt als angenehm, das empfinde ich jetzt als schön, das hat mir gut getan, ja. Sie kennen auch diese Formulierung, da finde ich mich wieder, das ist nicht meins, ja, so lauter solche Dinge, die sind ganz in Ordnung. Ja. Nur habe ich da immer dieses Kunstwerk gleichsam unterbestimmt, denn die eigentliche Aufgabe wäre jetzt, sozusagen ein Urteil über dieses Kunstwerk zu fällen, zum Beispiel, und deshalb nennt Kant das die schönen Künste, zum Beispiel der Art, das ist schön, oder das ist gelungen, oder das ist nahezu vollkommen, oder das war jetzt echt innovativ, oder diese Wendung in der Komposition war wirklich überraschend. Sehen Sie den Unterschied? Es ist ganz was anderes zu sagen, bei dieser Musik fühle ich mich wohl, oder zu sagen, diese Komposition ist gelungen. Im einen bekunde ich nur, was diese Musik in mir als Empfindung ausgelöst hat. Im anderen habe ich den Anspruch, ein allgemeingültiges Urteil über die ästhetische Dignität dieses Werkes zu fällen. Kant war zumindest noch der Auffassung, dass wir diese Unterscheidung treffen müssen und dass die Auseinandersetzung mit Kunst sich absondern muss von dieser Ebene Reiz und Rührung, sondern dass die Auseinandersetzung mit Kunst zwar, oder dass das Schöne, oder dass ein Kunstwerk zwar in uns ein Wohlgefallen auslösen kann, dass die berühmte, missverständliche Definition des Schönen von Immanuel Kant lautet ja, alles das, was imstande ist, in uns ein interesseloses Wohlgefallen auszulösen, sei schön genannt. Und der entscheidende Punkt ist natürlich die Interesselosigkeit. Ja, dieses Wohlgefallen, dieses Wohlgefallen ist insoweit interesselos, als es eben weder rekurriert, sich weder bezieht auf eine mögliche Nützlichkeit dieses Werkes, es dient eben nicht der Unterhaltung. Ja? Wenn ich Musik nur als Unterhaltungsmusik einsetze oder als Untermalungsmusik, als Kaufhausmusik, dann gibt es schon ein Kriterium, wie ich diese Musik beurteile, nämlich die Kriterien, ob sie dieser Intention entspricht. Ja? Eine Kaufhausmusik, die den Menschen vertreibt, ja? Ja? Und kein Mensch kauft mehr, da muss man schon sozusagen ein bisschen schräg denken, um das nicht abzustellen und was anderes zu tun, was anderes an dieser Stelle zu probieren. Da hat die Musik natürlich einen Grund. Und jetzt kann es natürlich sein, es gibt ja ganz seltsamste Karrieren, dass ein ehemaliger Anhänger der zweiten Wiener Schule, der ein Fan von Schönberg ist, ein Gasthaus aufnimmt, ja? Und spielt dort die ganze Zeit Schönberg und wundert sich, dass er keine Gäste hat. Ja? Das ist eben ein Missverständnis. Ja? Das heißt nicht, dass Schönberg schlechte Musik komponiert hat, aber sie taugt eben nicht als Untermalung für eine Situation beim Abendessen. Das heißt also, wenn ich Kunst um ihrer selbst willen als Kunstwerk beurteilen will, dann kann ich sie nicht danach beurteilen, wie sehr sie reizt und welche Art von Rührung sie in uns auslöst, Das kann ich dann machen, wenn ich mit diesen Reizen und mit diesen Rührungen dann etwas anderes erreichen will. Schöne Gespräche, kaufreudige Menschen, was auch immer alles. Weshalb sozusagen Kant dann sagen konnte, dass wenn es wirklich darum geht, Kunst als Kunst zu beurteilen, alle diese Elemente von Interessen, von Bedürftigkeiten, von Bedürfnissen, von Reizen, von Rührungen hintangehalten werden müssen und wir uns allein darauf konzentrieren müssten, ob wir imstande sind, das Kunstwerk, als schön zu empfinden und darüber ein begründetes Urteil zu fällen. Das heißt also, nur zu sagen, es finde ich gut oder das gefällt mir oder für mich ist das schön, ist noch kein Urteil. Das ist nur eine Empfindung, wie es auf mich wirkt. Ja, das Urteil wäre dann, es ist gelungen, und wenn ich das so formuliere, es muss mir niemand widersprechen, aber es kann mir widersprechen. Merken Sie sich eines, ästhetische Empfindungen, wie Empfindungen welcher Art auch immer, das ist der Vorteil von Emotionen. Ja, das ist der Vorteil von Emotionen, ihnen kann nicht widersprochen werden. Sie können keinem Menschen die Gefühle absprechen, die er eben hat. Ja, das können sie nicht. Ja. Wer sozusagen angesichts welcher Situation auch immer so oder so empfindet, empfindet so oder so. Sie können nicht sagen, sie dürfen nicht so empfinden. Sie können jemandem, dem Bier nicht schmeckt, nicht sagen, das geht nicht. Ja? Dir muss Bier schmecken. Bier ist ganz ein wichtiges Getränk. Ja? Das muss dir schmecken. Nein, dem schmeckt es nicht. Jeder hat das Recht auf seinen Geschmack, jeder hat das Recht auf seine Empfindungen, jeder hat das Recht auf seine Gefühle. Sie können jetzt selbst wiederum sagen, aber deine Gefühle sind mir unangenehm. Ja? Oder es gab die alte Theorie, dass es so legitime und illegitime Gefühle gibt und dass der Mensch die Fähigkeit hat, illegitime Gefühle zu unterdrücken und zu beherrschen. Ja? Heute sind Gefühle etwas ganz Wichtiges und man darf, ich glaube, als Lehrer darf nicht einmal einem zornigen Schüler sagen, beherrsch dich. Ja? Das würde als Angriff auf seinen Gefühlshaushalt, auf seine Gefühlsintimität wahrscheinlich empfinden, oder würde, wenn er klug ist, und die sind ja schlau, ja? Ich kenne das aus Lehrergeschichten, die sind ja schlau und zu sagen, also Herr Professor oder Frau Professor, Sie können jetzt nicht meine Gefühle manipulieren. Ja? Ich fühle, wie ich fühle. Ich bin authentisch. Was sagen Sie dann? Dann können Sie gar nichts mehr sagen. Ja? Dann können Sie nur sagen, warte nur, jetzt werde ich auch authentisch. Ja? Und vom Lehrer erwartet man natürlich, dass er seine Gefühle beherrscht. Ja? In dieser Situation. Zivilisiert zum Ausdruck bringt. Kant wusste das. Ja? Gefühle, gegen Gefühle kann ich nicht argumentieren. Argumentieren kann ich nur gegen Argumente. Das heißt, also, solange ich nur sage, mir gefällt das oder ich finde das schön, ist ein subjektiver Ausdruck, dem kann nicht widersprochen werden, aber, und das ist das Schöne bei Immanuel Kant, weil es eben nur als ein subjektiver Ausdruck ist, interessiert das auch niemand. Warum? Warum soll irgendein Mensch sich dafür interessieren, was irgendeinem anderen Menschen schmeckt oder nicht schmeckt? Außer ich habe einen Menscheninteresse, dann natürlich ja. Und dann bezieht sich das Ganze aber nur auf den privaten Austausch von Empfindungen. Ja? Man schließt sich gerne mit Menschen zusammen, die ähnlich empfinden als man selbst. Das ist ganz in Ordnung. Ja? Aber da habe ich einen Menscheninteresse und nicht an dem, was er empfindet. Wenn ich allerdings den Anspruch habe oder das so formuliere, etwas ist schön oder etwas ist gelungen, dann habe ich eine allgemein verbindliche Aussage gemacht, ein Urteil gefällt und dem kann widersprochen werden. Allerdings nur auf derselben Ebene. Wenn jemand sagt, dieses Kunstwerk ist schön, können Sie nicht mit dem Satz widersprechen, aber ich empfinde es als hässlich. Sondern Sie können nur mit dem Satz widersprechen, nein, das ist nicht schön, das ist hässlich und zwar aus folgenden Gründen. Und deshalb Kant natürlich bewusst, dass wir gerade in Kunstdingen vor einem unlösbaren Dilemma stehen. Einerseits beruht dieses ästhetische Urteil auf dem subjektiven Geschmack, denn das ist das Erste. Ich nehme wahr, es gefällt mir nicht, ich empfinde was dabei. Und gleichzeitig möchte ich aus diesem subjektiven Geschmack ein allgemein verbindliches Urteil machen. Das heißt, möchte, dass auch andere Menschen meinem subjektiven Geschmack zustimmen. Das können Sie auf einer unmittelbaren emotionalen Ebene nicht, wenn Sie einen anderen Geschmack haben. Und gleichzeitig ist es ja unglaublich schwer, wenn nicht unmöglich, jemanden davon zu überzeugen, dass er den falschen Geschmack hat. Ja? Ich kann jetzt nur versuchen, den Geschmack auch zu interpretieren. Einerseits als etwas, was schulbar ist, was nicht der Zufälligkeit, der Subjektivität und der Kontingenz der Umstände was nicht nur darauf zurückzuführen ist. Das heißt, ich kann versuchen, den Geschmack auch zu schulen. Und zum anderen kann ich, was Kant getan hat, annehmen, dass auch in jeder Geschmacksäußerung so etwas wie ein Wunsch nach Verbindlichkeit zum Ausdruck kommt. Kein Mensch ist glücklich damit, mit seinen subjektiven Empfindungen ganz allein zu sein. Ja? Sondern eine wunderbare Formulierung von Kant: Wir sinnen unsere eigenen ästhetischen Urteile jedem anderen Menschen an. Ja, wir hätten gerne, dass er das auch so sieht. Der Preis dafür ist, dass ich versuchen muss, das, was ich jetzt für schön halte, zu argumentieren, ich es in letzter Instanz aber nie argumentieren kann. Im Gegensatz zu einem wissenschaftlichen Beweis. Ein wissenschaftlicher Beweis, ob jetzt empirischer oder logischer Natur, da habe ich Kriterien, wann dieser Beweis gültig ist und wann er nicht gültig ist. Aber ich kann noch die ausgeführteste Argumentation, warum dieses Musikstück ein wunderbares Kunstwerk ist, eine gelungene Komposition, ein Meilenstein in der Geschichte der Musik. Ja? Noch dieses ausgefeilte Urteil kann man den einen Satz außer Kraft setzen, aber mir gefällt es nicht. Dagegen ist nichts zu sagen. Ja? Und ich kann sozusagen jemanden in der Tat nicht überzeugen davon, dass er einen falschen Kunstgeschmack hat. Ich kann vielleicht, und das darf Kant nicht, weil er sich diesen Weg versperrt hat, ich kann vielleicht versuchen, ihn in eine emotionale Situation zu bringen, wo er beginnt, anders zu empfinden, als er vorher empfunden hat. Ich kann es versuchen, also, wir haben ja heuer so viele Gedenkjahre, das heißt, man kann da Beispiele nehmen von vielen Künstlern. 200. Geburtstag von Richard Wagner. Was mache ich mit einem Anti-Wagner-Jahr? Ja, den kann ich Vorlesungen halten, das wird ihn nicht berühren. Ich kann versuchen zu erklären, es wird ihn nicht berühren. Ja. Ich kann versuchen, in eine Situation zu bringen, diese Musik zu hören, ihn vielleicht vorher in eine Situation zu bringen, emotional, die ihn darauf einstimmt oder die ihm das vielleicht näher bringen kann, die ihn offen macht für so etwas und darauf hoffen, dass er empfänglich wird dafür. Argumentierend werde ich ihm das nicht nahebringen können. Erfahrungsmäßig vielleicht. Weshalb es sozusagen bei diesem Problem auch immer darum geht, wie bei jedem Geschmacksproblem, die Erfahrungsmöglichkeiten zu erweitern. Allerdings, um irgendwann einmal von diesen unmittelbaren Emotionalisierungen und Momenten der Emotionalisierung hinwegzukommen. Abschließend, Kant schreibt, alles Interesse, was immer wir jetzt unter Interesse verstehen, ja, an Unterhaltung, an Konsum, an schönen Gesprächen, wie auch immer, alles Interesse verdirbt das Geschmacksurteil und nimmt es eine Unparteilichkeit, vornehmlich, wenn es vor dem Gefühle die Lust voranschickt. Das heißt, immer dann, wenn es wirklich nur um angenehm, unangenehm geht, wird unser Verstand getrübt, das haben wir vorhin schon mehrfach gesehen. Daher Urteile, die so affiziert sind auf allgemeingültiges Wohlgefallen, entweder gar keinen oder so viel weniger Anspruch machen können, als sich von der gedachten Art Empfindungen unter den Bestimmungsgründen des Geschmacks befinden. Das heißt, je mehr Empfindung bei einem Geschmacksurteil, umso schlechter dieses Urteil. Je emotionalisierter der Kunstkritiker, umso schlechter seine Kritik. Ja? Je betroffener das Publikum, umso getrübter sein Urteilsvermögen. Das ist Kant, das sage jetzt nicht ich, das ist Kant. Ja? Und dann schreibt er, das ist jetzt der Schlusssatz auch der heutigen Vorlesung, der Geschmack, also der ästhetische Geschmack ist jederzeit noch barbarisch. Deswegen habe ich vorher den Barbaren zitiert, neben uns. Der Geschmack ist jederzeit noch barbarisch, wo er die Beimischung der Reize und Rührungen zum Wohlgefallen bedarf, ja wohl gar diese zum Maßstabe seines Beifalls macht. Ja, so für Kant wäre es ideal gewesen, dass wir fähig sind, Kunstwerke wahrzunehmen und zu beurteilen, ohne davon auch nur in irgendeiner Art und Weise emotional ergriffen zu sein. Und ob das das Wahre ist, ist auch wieder eine Frage. Danke.